folge deinem himmlischen Ruf.
Hallo und herzlich willkommen wieder zu einem ganz neuen Beitrag hier im Berufungskongress. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir wieder mit Michael Leister sprechen dürfen. Lieber Michael, du warst jetzt schon zweimal dabei, ich glaube zweimal mittlerweile. Und ja, freuen uns, dass du jetzt auch ein drittes Mal dabei bist bei diesem Kongress. Da war es jetzt mal wieder Zeit, wir haben den Ruf ganz stark gespürt. Und ja, du begleitest ja die Menschen auch schon so lange auf ihrem Weg, ja, auf ihrem Berufungsweg, auf verschiedensten Arten und Weisen, auch mit deinen Büchern. Und so wie wir das wahrnehmen, ist gerade auch eine sehr interessante, intensive Zeit, auch wenn es ums Thema Berufung geht. Wir werden immer mehr auf unsere Essenz zurückgeführt. Und jetzt sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie es dir so geht oder ging in den letzten Jahren und was du auch zum Thema Berufung noch vielleicht mal neu für dich herausgefunden hast. Aber erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank, danke, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
Ja, zum Einstieg, ich meine, nicht alle kennen dich. Du darfst dich gerne noch mal ein bisschen vorstellen, also einfach nur mal so die wichtigsten Eckpunkte, wo du sagst, so ja, das möchte ich gerne mitteilen.
Sehr gerne. Mein Name ist Michael Leister, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin jetzt seit fast 11 Jahren schon selbstständig. Ich werde auch nicht jünger, merke ich immer an dieser Stelle. Ich bin seit 2017 als Coach und Consultant tätig und die meisten kennen mich als Buchautor. Ich habe berühmte Bestseller geschrieben, wie zum Beispiel das Buch Draufgeschissen oder Endlich Selbstbewusst. Bin inzwischen in einige Länder übersetzt worden. Und inzwischen liegt mein Schwerpunkt darauf, Menschen zu beraten, auch in Unternehmen. Schwerpunkte sind Selbstbewusstsein, aber vor allem auch präventive Arbeit, was die mentale Gesundheit betrifft. Stichwort Burnout oder Balance oder wieder zu sich finden.
Ja, wie nimmst, also herzlichen Dank mal für die Einführung.
Gerne.
Zu diesen Themen, die du gerade angesprochen hast, wie nimmst du das gerade im Moment wahr? Hat sich da, wandelt sich da was? Oder wie sind die Menschen gerade, mit welchen Themen kommen die gerade zu dir?
Also der Wandel ist auf jeden Fall spürbar, wie ihr das auch schon angesprochen habt. Ich glaube, oder was ich zumindest persönlich wahrnehme, ist, dass sich alles so extrem beschleunigt gerade. Es muss immer schneller gehen, alles höher, schneller, weiter. Und ein Punkt, an dem ich erstaunlich oft arbeite, ist diese Menschlichkeit im wahrsten Sinne, dieses wieder zu sich finden. Weil die meisten Menschen haben irgendwie das Gefühl, wenn auch nur unterbewusst, es kommt immer so durch, dass sie entkoppelt sind von allem, entkoppelt von sich. Ich höre oft Stichworte wie, ich funktioniere, ich existiere, aber ich lebe nicht. Menschen sprechen oft davon, wahrzunehmen, dass sie etwas tun, das sie nicht sinnvoll finden und das stark hinterfragen, wo der Sinn in dem liegt, was sie tun. Und ich habe mich auch schon gefragt, ob das eine subjektive Wahrnehmung von mir ist oder ob das einfach wirklich gerade passiert. Aber jeder in meiner Branche, mit dem ich auch spreche, nimmt das ebenfalls wahr. Man hört richtig den Ruf der Menschen, dass sie wieder zu sich finden wollen, dass sie nicht einfach nur Geld verdienen, funktionieren und sonstiges tun wollen, was man halt so tut, weil es die Gesellschaft erwartet, sondern wieder herausfinden wollen, wofür bin ich hier, was will ich mit mir und meinem Leben machen. Das ist sehr, sehr stark spürbar gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnehmt.
Ja, und auf jeden Fall auch viele Krisen, die dann da gerade sind.
Ja.
Aber die natürlich, wenn man es vielleicht aus einer anderen Perspektive betrachtet, ganz gut gerade sind, weil die brechen jetzt gerade das auf, was eben eh nicht mehr für einen bestimmt ist. Also das heißt, da finde ich, ist dann schon eine Bewegung auch da in Richtung, ja,
Auf
eben
jeden Fall.
das Sinn hinterfragen.
Wie könnte es nicht wehtun? In dem Moment, wo wir hinterfragen, was wir da eigentlich tun und was wir bis hierhin getan haben, rütteln wir an unserer gesamten Realität. Deswegen habe ich eher Respekt vor den Menschen, die das wirklich tun, die den Mut haben, an dieser Realität zu rütteln. Es gibt auch ganz viele immer noch, die davor weglaufen und sagen, nein, ich kann doch jetzt nicht alles in Frage stellen, was ich bisher getan habe. Ich habe da zu viel drin investiert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir und auch alle, die in diesem Bereich arbeiten wollen, da sind, um offene Arme zu haben und Menschen an die Hand zu nehmen, die es gerne anders machen würden, aber noch nicht ganz wissen, wo sie diesen Weg ansetzen sollen.
Ja, auf jeden Fall. Und wie kannst du da die Menschen in die Hand nehmen? Das ist auch immer so eine Frage, die wir uns stellen. Gut, wir inspirieren die Menschen und ich merke auch, je authentischer wir sind, umso mehr ist es oft eine Einladung auch für die Menschen, kommen mir gerade so. Weil das ist
Richtig.
auch ein Riesenthema, sich wirklich so zu zeigen, wie man ist, so mit allem. Ja.
Ich bin da ganz bei dir. Dieses Authentischsein ist ein ganz, ganz großes Stichwort. Für mich war das immer schon meine Nische, dass ich einfach ich bin, so wie ich bin. Manche können nicht gut damit umgehen, manche lieben es. Aber ich merke in letzter Zeit, dass es mir die Sache viel leichter macht, einfach ich zu sein. Weil wir leben in einer Welt, in der vieles unpersönlicher wird. Wir schauen nur noch auf fachliche Expertise, menschliche Expertise gerät immer weiter in den Hintergrund. Wir haben jetzt die künstliche Intelligenz. Die Grenzen verschwimmen zwischen, was hat eine Maschine gemacht, was hat ein Mensch gemacht. Ich möchte einfach ein gutes Vorbild dafür sein, dass es okay ist, Mensch zu sein. Und dass man so sehr glücklich sein kann oder vielleicht sogar noch glücklicher, als wenn man versucht, ein Bild zu sein, eine Erwartung zu erfüllen, die die Gesellschaft vermeintlich an uns hat. Denn das hatte sie für zu lange und das hat seine Spuren auf uns hinterlassen.
Zudem ist es ja auch sehr anstrengend, wenn man nicht authentisch ist, weil man merkt das körpereigene System, dass irgendwie was nicht stimmt oder du trickst dich eigentlich selber aus. Damit entsteht ein Widerstand. Das führt dann auch zu Energielosigkeit. Also das kann ich auch manchmal beobachten, dass Leute dann einfach wirklich so immer auf Biegen und Brechen versuchen, irgendwie diese Illusion auch aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig merkt man dann, boah, das tut denen ja gar nicht gut. Also authentisch leben ist ja eigentlich der Schlüssel für Energie auch irgendwo, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Nicht-Authentisch-Sein ist einfach eine tiefe Müdigkeit. Der Schauspieler Jim Carrey hat das mal in einem Interview so schön gesagt. Depression ist, wenn deine Seele müde davon ist, jemand sein zu müssen, der sie einfach nicht ist. Und gerade ich, wenn ich für Unternehmen arbeite, dann bin ich öfter vor allem in Konzernen unterwegs. Und das ist ja auch völlig legitim. Ich habe nichts gegen Konzerne. Aber diese extremen High-Performer in diesen Bereichen, denen merkt man das richtig an, wie müde die Seele ist. Die müssen einen Status verkörpern, die müssen ein gewisses Bild nach außen geben. Der Erwartungsdruck von außen ist extrem hoch. Und wenn ich mit ihnen an diesen Punkt komme, an dem ich sage, sei doch einfach wieder du, dann kommt manchmal dieses, ich würde so gerne, aber ich weiß nicht, wie man loslässt. Und dieses Loslassen, diesen Begriff höre ich bei Menschen unabhängig voneinander, obwohl die sich nicht kennen. Das ist, als hätten die sich abgesprochen. Das heißt, viele empfinden es so, dass sie an etwas festhalten. Und ich finde, das sagt einfach wirklich sehr, sehr viel darüber aus, was es bedeutet, immer zu performen.
Die halten quasi an ihrem alten Bild fest oder an dem, was sie eigentlich gar nicht sind und haben total Angst, so ihre wahre Essenz oder ihr wahres Sein zu leben, kann man so sagen.
Ja, ich verwende inzwischen auch gerne den Begriff Identität. Ich glaube, diese Identität, das ist wie eine Visitenkarte, die wir vor uns hertragen und an der halten wir richtig hart fest. Und vielleicht machen wir es auch nur, weil wir selbst nicht wissen, wie es aussehen würde, wenn wir etwas verändern würden oder wenn wir wirklich wir wären. Es ist halt schwierig, ins Unbekannte zu gehen und es ist leichter, an dem festzuhalten, was man über Jahre etabliert hat.
Ja, also ich finde es spannend, dass du auch bei Unternehmen arbeitest mit diesem Thema. Also wir sagen ja immer, es gibt da so verschiedene Menschen, die gerade so in dem Berufungsbereich arbeiten. Manche sind eben noch an sagen wir mal so, an dieser Schnittstelle tätig von alt zu neu. So würde ich das jetzt auch empfinden mit den Unternehmen. Ganz eine wichtige Arbeit. Hast du das Gefühl, dass sich auch eben da, dass der Druck jetzt so groß ist, dass hier jetzt auch was passiert, schön langsam, also.
Ich glaube schon. Ich muss dazu sagen, es geschieht wahrscheinlich auch eine ganz große Komponente, die dazu kommt, ist auch ein bisschen der Generationenkonflikt. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Wir haben oft, vor allem in diesen Unternehmensstrukturen, haben wir ältere Führungsstrukturen, Menschen, die sich sehr lange dort bewährt haben. Und jetzt kommt eine ganz neue, jüngere Generation dazu, der immer nachgesagt wird, eine schlechte Arbeitsmoral zu haben. Und während das bei manchen vielleicht ein bisschen zutreffen mag, muss ich aber in aller Fairness auch sagen, dass viele davon einfach einen anderen Ansatz zum Leben haben. Es ist wie eine Art des neuen Denkens. Es ist ein, Leute sagen, ich sehe nicht ein, warum ich mein Leben gegen etwas eintauschen soll, das für mich keine intrinsische Motivation weckt, das keinen Sinn erfüllt. Ich bin auch Arbeitgeber und manche jüngere Leute, die mit mir arbeiten, sagen, Michael, gib mir etwas, das sich sinnvoll anfühlt und ich arbeite, solange du willst. Aber gib mir etwas, das sich gegen meine inneren Werte sträubt und ich mach's nicht. Ich schaff's nicht mal eine Stunde. Und ich glaube, ich erlaube mir zu sagen, dass es bei der jüngeren Generation häufiger diese Denkweise gibt, als in einer älteren Generation, die es sich oft nicht leisten konnten, die pragmatischer sein mussten, weil der Zeitgeist es erforderte.
Ja.
Wir haben jetzt mehr die Freiheit, an uns zu denken. Früher hatten wir vielleicht gar nicht die Möglichkeit dazu.
Eine spannende. Also, was würdest du den Leuten raten? Also, es kommt immer wieder so zu uns, auch im näheren sozialen Umfeld, kommen immer wieder so Leute, die wirklich die sind mit dem Mindset schon ganz woanders. Die wollen eigentlich was bewegen, ob jetzt im Job irgendwie einen neuen Vibe reinzubringen oder kündigen und ich will mein eigenes Ding machen. Es ist im Prinzip so, eben diese New Generation, irgendwo haben die ein neues Mindset. Was wäre deiner Meinung nach so der erste Schritt oder der erste oder der beste Rat, den ersten Schritt zu machen, die genau in diese Richtung geht? Weil es gibt ja, man kann ja im Unternehmen, kann man ja Schritte einleiten, wo man sagt, man kann dann die Dynamik verändern oder man kann wirklich, man hat den Mut zu kündigen und macht sein eigenes Ding.
Ja.
So, was sind da die Game Changer bei dir?
Also bei mir ist es tatsächlich eine Sache, die fast schon über allem steht, was das Geschäftliche betrifft. Mein Mentor sagte damals zu mir, ich solle mich einfach immer nur auf Mehrwert konzentrieren. Er hat gesagt, dass das viele Menschen falsch herumdenken und ich glaube, das stimmt auch. Viele sagen, ich würde gerne etwas machen, das mir Spaß macht. Manche sagen, ich würde gerne einfach viel Geld verdienen. Wie kann ich Geld machen? Wie kann ich mich unabhängig machen? Was erfüllt mich? Meiner persönlichen Erfahrung nach ist die erste Frage, die wir uns stellen können oder stellen sollten, wie kann ich Mehrwert liefern? Denn wenn wir das tun, dann ergibt sich alles andere von selbst. Wenn ich mich frage, wie kann ich jemandem Geld aus der Tasche ziehen, wie kann ich von jemandem Geld verdienen? Das ist wirklich ein Unding, diese Frage. Aber wenn ich mich frage, was kann ich für diese Person tun, dass sie mir gerne Geld gibt, dass sie mich gerne dafür bezahlt, dann werde ich kreativ und muss mich mit meinen Stärken und meinem Mindset auseinandersetzen. Und das führt ganz automatisch zu Dingen, die mir liegen und die mir Spaß machen. Und dann kommt auch ganz automatisch die intrinsische Motivation. Denn wenn wir etwas tun, worin wir erfolgreich sind, macht es automatisch Spaß, in den meisten Fällen, wenn wir es uns selbst ausgesucht haben. Ihr könnt euch das vorstellen wie bei einem Videospiel. Welches Videospiel macht Spaß, wenn man ständig verliert? Ja, keins. Aber wenn ihr euch das Spiel ausgesucht habt, ihr seid gut darin, ihr merkt, dass ihr besser werdet, ihr seid im Flow, dann könnt ihr nicht damit aufhören. Deswegen sage ich, Mehrwert ist die Antwort. Wenn ich herausfinde, welchen Mehrwert habe ich für meine Gemeinschaft, die Gesellschaft oder auch die ganze Welt, ich gebe mir Mühe darin und ich bekomme wieder gespiegelt, hey Michael, das machst du wirklich ziemlich gut und ich möchte das gerne honorieren, dann kommt alles in den Flow. Das ist, ich kann euch ehrlich sagen, ich habe einige Geschäfte im Laufe dieses Jahres abgestoßen, mit denen ich mich nicht mehr identifizieren konnte und bin nur noch in Dingen drin, die mir dieses Gefühl geben und ich bereue es keinen Tag.
Sehr gut. Hast du dann auch das Gefühl, dass so viele berichten es auch oder wie auch gerade die letzten Jahre, so seit 2020, wie so eine Reinigung auch so nochmal, ich finde es immer noch, aber im Gange ist, dass man wirklich immer mehr ja auch auf dieses Wahrhaftige nochmal geprüft wird, also sozusagen auch, wie du sagst, in Unternehmensgeschichten.
Was meinst du mit der Reinigung? Meinst du quasi so eine energetische Reinigung
Ja,
quasi?
dass quasi wirklich auch Projekte wegfallen, die einfach nicht mehr einem entsprechen oder ja, in privaten Beziehungen, also so alle wichtigen Lebensbereiche, dass einfach das wegfällt, was eh gar nicht mehr zu einem passt, dass das auch so ein ja, Prozess ist, der gerade bei vielen läuft.
Auf jeden Fall. Ich denke, wir alle haben jetzt wirklich harte Zeiten durchgemacht. Wir müssen nicht über die Corona-Pandemie sprechen, das war hart für uns alle. Ich glaube, den meisten, nicht nur dadurch, aber vor allem durch solche Erlebnisse sind viele wach geworden und haben gemerkt, okay, ich sollte meine Prioritäten vielleicht entsprechend setzen. Das sehe ich auf jeden Fall, dass Prioritäten ganz anders gesetzt werden in letzter Zeit. Das mache ich auch selber so, viele in meinem Umfeld genauso. Und ich kann es auch nur gutheißen, muss ich sagen. Also zu sich zurückkehren ist niemals verkehrt.
Genau, weil dann passiert es, wie du sagst, so, ich mache jetzt eigentlich wirklich, also jetzt habe ich die Projekte, die machen mir wirklich Spaß und muss nicht mehr schauen, ist mir nicht mehr wichtig, eben was andere denken. Und das ist eben auch ein ganz wichtiges Thema, neben dem authentisch sein. Ja, du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, wie ich das schaffe, dass es mir egal ist, was andere von mir denken, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema, wenn es um die Berufung geht, weil häufig schaut man ja noch drauf, was sagt die Familie, was sagen die Freunde, ja.
Natürlich.
Was geht es da bei dem Buch? Weil das wäre natürlich nochmal interessant. Also die Essenz davon vielleicht.
Ja, es klingt natürlich nach außen immer so hart. Wir wollen natürlich niemanden gleichgültig machen und niemand werden, der sagt, mir ist völlig egal, was andere denken. Ich bin nur noch egozentrisch. Es geht eher darum, es ist eher ein Plädoyer, ja zu sich selbst zu sagen. So viele von uns, das erlebe ich täglich in meinem Beruf. Viele stecken in Karrieren fest, die sie sich nicht selbst ausgesucht haben. Die Eltern haben erwartet, dass wir diese Karriere machen und der gesellschaftliche Druck ist da. Wir müssen irgendwann das Haus kaufen mit der Auffahrt und dem Platz für zwei Autos. Am besten haben wir 18 Kinder und das noch bevor wir 40 geworden sind. Diese ganzen Erwartungen, die man eben hat. Und Ich habe auch lange unter Erwartungsdruck gelebt und es hat mich einfach eingeengt. Wisst ihr, es gibt diesen Fun-Fact, wenn man einen Babyhai in ein Aquarium setzt, wird er niemals größer werden. Der wird das Aquarium niemals sprengen. Er wird von diesen Grenzen eben eingeschränkt und wird niemals wachsen. Und das ist mit uns Menschen genauso. Wenn wir uns Grenzen setzen lassen, wenn wir uns dieses Gefängnis bauen lassen aus den Erwartungen anderer, dann können wir nie unser volles Potenzial erreichen. Ich behaupte nicht, das bis hierhin getan zu haben. Ich sage nur, ich bin weitergekommen, als ich damals innerhalb dieses Käfigs war und hoffe, noch weiterkommen zu dürfen. Und das ist so eine schöne Freiheit zu sagen, ich bewerte, ob ich gut bin oder nicht. Ich muss nicht irgendetwas tun und hoffen, dass die anderen mir zustimmen und sagen, ja, ich bin gut genug, sondern in den Spiegel schauen zu können und auch mal zu sagen, ich bin stolz darauf, dass ich bin. Ich entscheide, wie es heute und morgen weitergeht. Das ist so der Kern der Sache.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und sicher begegnet dir das dann auch in den Unternehmen oder dieser Erwartungsdruck, den die da wahrscheinlich auch von den Chefs haben oder wie auch immer oder Kunden. Das
Natürlich.
ist schon auch intensiv. Wie hilfst du denen da vielleicht an der Stelle? Kommt das öfter mal so zu tragen, das Thema?
Tatsächlich extrem oft. Und wir sprechen dann halt auch oft über Prioritäten. Weil du sprichst gerade davon, dass es Druck von oben gibt, von den Chefs und so weiter. Das ist vollkommen richtig, aber der größere Druck kommt immer von außen. Das ist immer der Status. Im Privatcoaching erlebe ich das zu einem kleinen Teil, aber vor allem in Unternehmen geht es halt immer um Status. Man muss immer etwas verkörpern, man muss immer etwas demonstrieren. Das Auto, das man fährt, der Urlaub, den man gemacht hat, die Adresse, wo man wohnt. Und viele sind einfach müde davon. Und manchmal frage ich diese Menschen einfach, wofür machst du das Ganze denn? Wohin, wenn du nach Hause kommst? Was erwartet dich zu Hause? Du arbeitest ja schließlich 2 Drittel deines Lebens gerade hier ab, um das alles haben zu können. Was machst du mit diesen Dingen, die du dir verdient hast? Wozu dienen die dir? Und oft kommt dann die Erkenntnis so, hey, Sekunde mal, das teure Auto, für das ich jeden Monat 2000 Euro investiere, das steht entweder vorm Büro oder vor meiner Haustür. Die Familie, die ich gegründet habe, sehe ich nie. Ja, meine Frau, mit der habe ich schon seit, genau, seit 5 Jahren war ich schon nicht mit der mal schön was essen. Und wenn ich dann frage, warum machst du es dann? Dann kommt dann dieses, ja, man möchte nicht, dass die anderen denken, dass ich erfolglos bin oder dass ich es doch nicht geschafft habe. Das ist halt extrem schade. Und wenn man die Perspektive drehen kann, und das tun wir dann, dass man so viel gewinnen kann, wenn man sieht, was wirklich wichtig ist, dann verändert sich auch plötzlich ganz viel in sehr, sehr kurzer Zeit.
Tut dann sicher mal weh kurzzeitig, oder? Also, ich kann mir vorstellen, dass du auf viel triggerst bei den Leuten auch,
Oh
oder?
ja, extrem.
Aber um
Ich
das Letzte geht es ja auch.
mache mich
Ja.
auch oft extrem unbeliebt damit, wirklich. Es ist, ich muss mir meine Sporen immer verdienen. Ja, es ist immer dieses, Michael Leister ist jung, der ist ja noch grün hinter den Ohren und der ist mit einem kleinen Auto hier angefahren. Ja, warum fährt er keine Mercedes S-Klasse? Und ich habe da so meine Tricks und meine Kniffe, um dann relativ schnell die Brücke, herzustellen und mit den Menschen zu sprechen und ihnen zu zeigen, ich mag natürlich auch gewisse Freiheit, das kennt ihr. Finanzielle Freiheit ist einfach ein Segen, die haben zu können. Aber wenn wir zu Sklaven des Geldes werden und zu Sklaven des Status, wie viel bleibt da noch von uns übrig? Das ist es mir einfach nicht wert. Ich habe die Zeiten hinter mir, ich habe Porsche gefahren, ich habe AMG Mercedes gefahren und ich kann euch sagen, müde von der Arbeit zu sein, traurig zu sein, wenn ein Schicksalsschlag kommt, das ist im Porsche genauso dämlich wie in einem Renault Twingo. So, das hat sich für mich nicht geändert. Und das möchte ich manchmal den Menschen weitergeben. Jeder kann behalten, was er will, aber ich möchte ihnen zeigen, suche nicht das Glück darin, denn du wirst es nicht finden.
So ist es. Und wir hatten jahrelang einen alten Twingo und wir haben den so geliebt.
Softspot in meinem Herzen. 3 Jahre lang Twingo in
Ja, da
Lila.
kannst du es verstehen, oder?
Okay.
Wenn du gerade
Ja.
Twingo sagst, geht unser Herz auf. Aber ja, eben, es ist ja völlig egal, letztendlich, so wie du sagst, wenn dann wirklich mal irgendwas passiert, dann hilft ja auch dein teures Auto nicht mehr. Aber dazu muss man ja erstmal wie du die richtigen Fragen stellen, weil oftmal haben die dann ja niemanden im Umfeld, der jetzt mal also die richtigen Fragen stellt, wo man einfach mal in die Selbstreflexion kommt. Weil das sind ja Fragen, du musst dich dann mal selber reflektieren.
Natürlich, es wird ja auch von dem Umfeld immer gepusht, immer höher, schneller, weiter, immer effizienter werden. Ich darf natürlich keine internen Details verraten, aber ich kann euch sagen, bei einem sehr großen Luxusautohersteller habe ich neulich auf hoher Ebene mit Führungskräften zusammenarbeiten dürfen. Da war eine Frau, die sagte, ich habe hier eine fantastische Karriere gemacht, aber das hier ist einfach eine Ellbogengesellschaft. Ich möchte diejenige sein, die die Menschlichkeit hierhin zurückbringt. Ich möchte, dass wir unseren Teams näher kommen. Die hat dafür ihren Job verloren und wurde ausgelacht. Also, das ist schon eine raue Umgebung.
Wow, das ist echt, dass das immer noch so ist, aber leider ja an manchen Stellen ist es so. Es gibt natürlich jetzt auch schon Unternehmen, die öffnen sich, haben auch schon mitbekommen, und dann gibt es aber die, die wirklich noch so in der alten Welt gerade.
Das kommt, aber wie ihr schon sagt, der Wandel ist da. Ich denke mal, lassen wir noch eine Generation vergehen und schauen mal, wie sich das entwickelt. Aber das kommt, die
Die sind dann
Entwicklung ist
jetzt
da.
auch erfolgreich, weil die, wo du jetzt gerade beschrieben hast, das geht vielleicht gerade noch so gut, aber das wird immer schwieriger, so nehme ich das wahr, weil die Menschen wollen das nicht mehr, immer
Richtig. Es
weniger.
geht, ja, es wird kein radikaler Wechsel kommen, glaube ich, wo man sagt, alles bricht auf einmal zusammen und alles wird gleichzeitig neu aufgebaut. Also ich denke, es ist so schleichend, also dass man sagt, so gewisse Strukturen lösen sich schon langsam auf und die neuen Strukturen bilden sich. Was wären eigentlich so deine Wunschjobvorstellungen der Zukunft? Also was glaubst du, wo geht es in Richtung, ja, welche Jobs werden in Zukunft dann den Hauptfokus haben? Oder wo, wenn zum Beispiel jetzt Leute sich Gedanken machen, ja, warum soll ich jetzt irgendwie eine Gehaltserhöhung fordern? Die könnten mir jetzt eigentlich selbstständig machen. Aber ich brauche jetzt einmal so einen Job mit Mehrwert, wo ich Mehrwert biete. Aber was könnte in Zukunft so mein Job sein? Was ist so deine. Zeiten ändern sich ja und.
Das stimmt. Es ist eine sehr gute Frage, die wird tatsächlich sehr, sehr oft diskutiert. Und bei all diesen Diskussionen, die ich in letzter Zeit mitbekomme, geht es halt immer um künstliche Intelligenz. Die spielt halt eine immer größere Rolle in dieser Verschiebung in den Arbeitsfeldern, die wir haben. Grundsätzlich, ich habe keine Angst davor, dass künstliche Intelligenz uns ablöst, denn sie wird ihren Sinn haben und sie wird ihren Job auch gut machen. Ich verfolge nicht den Ansatz zu sagen, ich möchte irgendwo hingehen, wo Intelligenz, künstliche Intelligenz mich nicht ablösen kann, sondern dahin, wo es vielleicht dann Hand in Hand gehen kann. In meiner persönlichen Branche zum Beispiel weiß ich, ChatGPT und Co. werden tolle Bücher schreiben können in einiger Zeit. Aber die Menschen werden trotzdem von einem Menschen lesen wollen. Das heißt, ich mache mir keine Sorgen um meine Tätigkeit als Autor. Im Coaching wirst du eine tolle fachliche Beratung bekommen können von der künstlichen Intelligenz. Die wird so gut sein irgendwann wie jeder Psychiater und jede Psychiaterin kombiniert. Aber Menschen werden einen Menschen haben wollen, der sie versteht und an die Hand nimmt. Ich glaube, all diese Berufe, die uns zurückführen zu Menschlichkeit, miteinander Hand in Hand arbeiten, wo man Einflüsse von Kunst, Kultur, Sozialem, Musik, einfach das, was uns als Menschen ausmacht, was unsere Kreativität auszeichnet. Ich glaube, das ist alles zukunftssicher, weil natürlich wird künstliche Intelligenz da mitspielen, aber am Ende sind wir immer noch Menschen und wollen von Menschen erreicht werden. Also konkret kann ich dir das als Berufsfeld nicht sagen. Die Business-Antwort wäre, geh in Tech, geh in Computer, geh in Programmierung, ja, da läuft immer was. Die menschliche Antwort ist, geh dahin, wo du Menschen helfen kannst, denn dieser Wandel wird viele, viele Menschen vor Herausforderungen stellen. Und eine helfende Hand wird immer gebraucht werden.
Ja, genau. Und ich glaube, eine künstliche Intelligenz triggert ja die Menschen jetzt nicht da, wo Gefühle, viele Gefühle quasi verdeckt sind oder Emotionen verdeckt sind, weil die künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich eher so auf der Verstandesebene, dass man sagt, man liefert Infos, was so die emotionale Komponente oder ein Coach, der menschlich arbeitet, der catcht die Leute ja in den Emotionen,
Richtig.
sind, glaube ich, viel mehr wert, das heißt, glaube ich, die sind viel mehr wert, auch in der Zukunft. Also ich habe es verstanden, was du gesagt hast. Ja, so.
Okay. Bin
Ja.
ich auf jeden Fall ganz bei dir. Das ist für mich noch ein ganz wichtiger Punkt, dieses emotionale Catchen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche Hilfe dabei, abzunehmen und in Form zu kommen. Ich weiß selber, dass ich mich besser ernähren muss, dass ich mich mehr bewegen muss. Das ist nicht das, wobei ich Unterstützung brauche. Ich brauche eine emotionale Unterstützung, jemand, der meine Motive versteht und warum ich es bisher nicht gemacht habe und wie ich es umbauen kann. Und das wird künstliche Intelligenz wahrscheinlich über die nächsten paar hundert Jahre nicht liefern können, weil das auf einer, wie du schon sagst, auf einer viel tieferen Ebene läuft.
Wo auch Lebenserfahrung eine Rolle spielt. Und ChatGPT hat jetzt keine
Richtig.
Lebenserfahrung in dem Sinne, sondern nur eine Datenbank, die hat verschiedene Datenbänke quasi
Richtig.
verknüpft. Also da.
Es ist keinerlei Empathie.
Genau, es ist keine
Ja.
Seele dahinter, so kann man sagen.
Richtig.
Und trotzdem ist es wichtig, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also ich finde es auch gut, dass du es erwähnst. Also wir können es nicht ausklammern, das Thema künstliche Intelligenz, sondern schon auch wichtig, okay, wir haben es wahrscheinlich oder nicht nur wahrscheinlich, wir haben es schon noch in der Hand, wo das hingehen soll, ob es jetzt was Nützliches wird, was uns dient, also es muss ja nicht da alles eben schlecht sein, oder ob es uns sozusagen ein bisschen übernimmt und ja, klingt jetzt zu krass, aber wo es halt vielleicht in eine nicht so gute Richtung geht.
Auf jeden Fall, es kann auch sehr, sehr positiv sein. Was ich halt, ich bin da ungern negativ, aber was ich halt beobachte, es wird im Moment sehr, sehr viel missbraucht. In Social Media siehst du viel KI-generierten Content, um halt Interaktion zu machen, damit Geld zu verdienen. Auf dem Buchmarkt haben wir sehr viele, die kurze E-Books schreiben lassen oder Kochbücher machen lassen mit KI und das dann auf Amazon verkaufen. Und das verwässert natürlich den Markt mit schlechter Qualität. Aber ich glaube, jede neue Technologie muss einfach mal getestet werden. Da muss jeder ein bisschen ausprobieren. Das wird sich herausfiltern. Ich freue mich riesig auf echte Fortschritte. Da bin ich ganz ehrlich. So einen virtuellen Assistenten, der mir dabei hilft, meinen Kalender zu organisieren, ja, dass ich dann nicht mal so ein Chaos habe, alle Termine unterzubringen, freue ich mich riesig drauf. Ja, das wird eine feine Sache sein. Und sicherlich werden sich noch andere Anwendungszwecke finden. Aber jetzt gerade in den klassischen Feldern, wo die ersten sich mal selbstständig machen, da ist die Konkurrenz doch schon hoch durch künstliche Intelligenz, muss man sagen. Wenn man es eben nicht authentisch macht.
So ist es. Also im Prinzip ist es da gut, wo die künstliche Intelligenz einem mehr Zeit für, ja, Zeit verschaffen kann für
Gut
zwischenmenschliche
gesagt, ja.
Beziehungen und solche Dinge. Also da ist es gut, finde ich.
Ja, auf
Auf
jeden
jeden Fall.
Fall. Guter Punkt, finde ich auch gerade, ja, weil Zeit ist ja gerade das große Thema auch bei den Leuten. Also ich glaube, wir verschwenden ja viel Zeit für Sachen, die ja eigentlich nebensächlich sind, also die gar nicht im Fokus sein sollten. Also die nur aufhalten eigentlich, um von der wahren Essenz oder von der Berufung eigentlich abzulenken. Und da kann die KI auf jeden Fall schon dazwischen grätschen und sagen, okay, ich übernehme und du kümmerst dich jetzt um deine Berufung.
Ganz genau, wenn sie es
Dann
dann
geht es auf jeden
zuverlässig
Fall
kann.
los. Dann geht es auf jeden Fall los. Dann wird es ungemütlich
Da
wahrscheinlich.
muss man sich erstmal mit sich selber auseinandersetzen, wenn du Zeit hast.
Wenn man dann die Zeit für sich hat, richtig, diese Lücke muss man erstmal füllen können, stimmt.
Und das ist übrigens noch ein wichtiges Thema. Fällt mir gerade einfach eine Freundin ein. Ich nehme mal gern Beispiele aus dem Leben, die jetzt so kurz vorm Absprung auch steht. Also die hat 12 Jahre lang in einem Büro gearbeitet und jetzt merkt sie, es ist Zeit. Also sie möchte sich jetzt quasi ja auch mehr um ihre Berufung kümmern. Und trotzdem hat sie auch Angst davor, wie das jetzt wird, nach 12 Jahren Zeit zu haben. Und ich glaube, da geht es vielen so, die sagen, wow, okay, ich möchte es zwar irgendwie, aber wenn man so lange den Tag strukturiert bekommen hat, sozusagen von der Firma, das ist schon, ja.
Mega, das ist eine der allergrößten Herausforderungen. Ich erzähl da wahrscheinlich zu oft immer diese Anekdote, wie ich vor der Herausforderung stand, als frischer Selbstständiger, selbst entscheiden zu müssen, wie der Tag jetzt strukturiert wird und was ich tun werde. Und ich habe gemerkt, wisst ihr, wenn ihr einen Job habt und ihr müsst morgens um 6 Uhr aufstehen, kein Problem, ihr habt eine Verpflichtung, ihr müsst zur Arbeit. Ja, der Wecker klingelt, ihr steht auf. Wenn man selbstständig ist, man hat keinen Termin und um 6 Uhr klingelt der Wecker, versucht da mal aufzustehen. Ja, ich meine, ihr werdet das wahrscheinlich wissen. Es ist unglaublich schwierig, diese Verbindlichkeit zu haben. Ich habe mir dann damals bei C&A den günstigsten Anzug gekauft, den ich mir leisten konnte, habe mich zu Hause in meinem Schlafzimmer im Anzug an den Schreibtisch gesetzt und habe gedacht, so, jetzt habe ich ja Büroatmosphäre. Es hat überhaupt nicht geholfen. Es ist ein Selbstdisziplinierungsprozess, den man aber relativ schnell meistern kann. Und wenn das passiert ist, dann denkt man nicht mehr, oh nein, ich muss das alles selber machen, sondern man denkt plötzlich, oh wow, ich kann selbst entscheiden, was ich heute mache. Also das ist eine Freiheit, die ich wirklich immens genieße. Die ist mir mehr wert, wirklich, die ist mir mehr wert als Geld im wahrsten Sinne.
Das können wir nur bestätigen. Also, wie sich das jetzt, also, dass wir die Freiheit haben, uns den Tag jetzt so selber zu strukturieren. Und es ist, wie du sagst, das ergibt sich ja dann eh auch von selber, aber nämlich in deinem eigenen Rhythmus, in deinem Tempo, das ist ganz was anderes. Das heißt auch, du hast mehr Energie letztendlich.
Auf jeden Fall.
Es ist eine Frage von Selbstdisziplin. Und wenn man da drüber ist, dann ist es auch wahrscheinlich eine Gewöhnungssache. Also, man macht sich wahrscheinlich so eine eigene Routine. Und
Ja.
wenn man das geschafft hat, ich glaube einfach nur dieser Übergang kann schwierig werden vom Job in die Selbstständigkeit, weil gewisse Gewohnheiten eigentlich brechen. Aber man kann sich ja an das Neue dann auch wieder gewöhnen. Also der Mensch ist ja, das
Natürlich.
Gehirn ist ja im Prinzip, ja, gewöhnt sich ja schnell.
Das Hirn ist ein reines Gewohnheitstier, da bin ich bei dir. Ich hoffe da nicht zu enttäuschen, das Thema habe ich ganz oft. Wir wollen immer, dass das alles mit Leichtigkeit läuft. Ich glaube aber am Anfang ist es wichtig, auch die Erfahrung zu machen, manchmal muss es einfach sein, auch wenn es nicht leicht ist. Wenn man sich dazu einmal überwunden hat, dann wird es leicht. Manchmal muss man auch mental mit der Brechstange ran und sich dann einfach daran erinnern, warum mache ich das jetzt alles? Warum wollte ich das? Wie wird mich das weiterbringen, wenn ich das durchziehe? Wenn es einmal ins Rollen gekommen ist, dann will man nichts anderes mehr. Bin ich bei dir?
Ja, voll. Ich glaube, ich habe da auch eine eigene Erfahrung, auch immer mal wieder. Also bei mir ist manchmal immer so dieser Schritt in die Umsetzung etwas schwieriger. Also der dauert sehr, sehr lange. Dann mache ich es und dann ist es aber ganz schnell. Dann ist es wie so eine kleine, eigentlich ein kleines Hindernis. Es ist keine große Mauer, nicht, dass ich ewig lang rüberklettern muss, sondern eigentlich nur ein kleiner drüber Hüpfer. So. Du
Naja, aber
kannst
wenn du dann drin bist,
geht
ne?
dann immer so davor und eigentlich ist es ganz einfach, nur dieser eine Schritt und dann nach ein paar Stunden merkst du schon, ja, warum habe ich da jetzt so lange die Blockade gehabt, gell? Also das habe ich schon öfters beobachten können. Wird jetzt auch schon immer besser, aber ist immer wieder ein Thema. Ja.
Auf jeden Fall, ich kann das auch jedem da draußen wirklich nur empfehlen. Das klingt so wirklich so nach Coaching-Geschwafel, aber es ist ja wirklich so, dass der erste Schritt immer der schwierigste ist. Ich kämpfe gerade wirklich hart mit Schreibblockaden, was an einem zeitlichen Faktor liegt. Ich bin mit meinen Manuskript-Deadlines für neue Bücher wirklich weit hinterher. Weil ich mir immer denke, ich habe diese Erwartung von mich, wenn ich mich jetzt da hinsetze, dann muss ich 3 Tage durchschreiben und so ein Ergebnis fördern, was natürlich völliger Blödsinn ist. Wenn ich mir einfach nur mal 5 Minuten Zeit nehme und sage, ich gucke mir jetzt mal die Idee an, gucke, ob ich einen netten Stichsatz rausbekomme, dann fließt das plötzlich. Aber diese 5 Minuten Überwindung sich zu nehmen, das ist immer dieser Kraftakt, aber der lohnt sich jedes einzelne Mal.
Auf jeden Fall.
Ja, was wäre, wenn man wirklich einfach nur, also den Ver der Verstand einfach komplett ausschaltet und einfach jede Idee, die man hat oder jede, ja, einfach, dass man es sofort macht, einfach, ja, dass man einfach. Ich habe ja immer wieder
Ja.
Interviews auch gesehen, die haben dann immer wieder gesagt, was würden Sie machen, also auch erfolgreiche Menschen jetzt, was würden die machen oder was hätten sie früher schneller gemacht oder was hätten sie einfach gemacht, weil einfach eine gewisse Erfahrung zustande gekommen ist. Und dann haben die halt einfach gesagt, diese Ideen einfach viel schneller umsetzen, einfach zack, Idee umsetzen, fertig, gar nicht lang recherchieren. Coachings buchen, was auch immer, sondern einfach umsetzen, weil im Endeffekt geht es nur um das. Ja.
Das ist wirklich so wichtig, was du gerade sagst. Mein Mentor war da immer ganz streng zu mir damals. Wenn ich zu ihm kam und sagte, ja, ich habe diese tolle Idee oder ich habe diese Idee, an der ich gerade arbeite, dann sagte er zu mir, Michael, weißt du, wo es die besten Ideen gibt? Auf dem Friedhof. Die werden mit den Menschen beerdigt, weil sie nie dazu gekommen sind, die umzusetzen.
Ja.
Und das hat mir dann immer, das war immer so ein bisschen schockierend am Anfang. Dann sagte ich mal, ja, ich habe verstanden, ich gehe jetzt erstmal machen. Aber so ist es.
Ja, und ich glaube, erfolgreiche Menschen, die entscheiden viel schneller, weil wir ertappen uns schon öfter dabei, dass wir bei kleinen Entscheidungen echt schon viel zu lange rumtun, also brauchen, wo ich mir denke, wie geht's dir da? Bist du schnell, triffst du Entscheidungen schnell?
Tatsächlich ja und nein. Wenn es um mich persönlich geht, nicht. Weil ich mir gerne Zeit nehme, um abzuwägen. Im Geschäft treffe ich blitzschnelle Entscheidungen. Weil da muss ich sehr selbstbewusst sein, da muss ich wissen, wovon ich rede, um kompetent zu sein. Wenn es um mich geht, nehme ich mir gern die Zeit, aber verfalle dann auch gerne so ins Grübeln und ins zu lange brauchen. Das kenne ich sehr gut.
Okay.
Ja, gerade im Geschäftlichen denken wir auch oft, da dürften wir noch viel schneller entscheiden. Vor allem ist es ja sowieso so, dass du dich auf den ersten Impuls schon verlassen darfst. Aber wenn dann mal das Denken wieder drüber gelagert wurde, dann weiß das irgendwann nicht mehr, was war denn der erste Impuls.
Richtig, man muss sich halt wirklich vertrauen können, im wahrsten Sinne Selbstvertrauen haben, dass man gute Entscheidungen trifft. Und wenn man das hat, dann weiß man, okay, ich kann eine Entscheidung treffen und vor allem, selbst wenn es nicht die beste war, habe ich immer die Möglichkeit, das auszubaden, es besser zu machen. Ich verschwende im Geschäft nicht gerne Zeit mit Entscheidungen, weil ich weiß, es muss eh entschieden werden. Entscheide ich nicht, tut es jemand anders. Irgendjemand entscheidet immer. Und wenn es am Ende das Schicksal ist. Aber was mich und meinen persönlichen Einflussbereich betrifft, ach ja, da, wie gesagt, da zergrübel ich gerne alles. Je mehr Optionen man hat, desto schwieriger wird's.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen gesellschaftsbedingt, dass wir ja, dass wir immer so das, dass wir das so ein bisschen gelernt haben, auch von der Gesellschaft oder abgeschaut haben, dass man keine Fehler machen darf. Deswegen glaube ich, nehmen wir uns mehr Zeit für Entscheidungen. Ich glaube, so aus dem amerikanischen Raum ist die Fehlerkultur ganz anders wie bei uns hier im deutschsprachigen Raum. Die lernen durch Fehler, die fallen halt öfters auf die Schnauze. Da sagt aber keiner so, du hast was falsch gemacht, sondern die stehen auf, lernen und setzen um. Daher sind diese Innovationen eigentlich, die großen Innovationen kommen aus Amerika. Und bei uns im deutschsprachigen Raum fehlt es halt ein bisschen an der Innovationskraft, weil sich keiner traut, so richtig, habe ich das Gefühl. Also, Gefühl jetzt, ja.
Nee, du hast vollkommen recht. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Wir haben ja nicht umsonst dieses westeuropäische Image der Maschine, die nach Perfektion strebt. So, dieses deutsche Image auch in die Welt hinaus. Das bröckelt zwar, natürlich. Es ist ja auch unvermeidlich, dass dieses Image jetzt bröckelt. Aber du hast vollkommen recht. Wir sind was das betrifft, eine sehr steife Gesellschaft, die extrem hohe Erwartungen hat. Und dieser Perfektionismus, der ist ein Thema. Also ich würde sagen, auch im Privatcoaching, in 9 von 10 Fällen ist Perfektionismus immer ein Thema. Dass die Menschen extrem hohe Erwartungen an sich selbst haben, die von außen kommen und extrem hart mit sich ins Gericht gehen, wenn sie diesen Erwartungen nicht gerecht werden.
Ja, das kennt jeder und das kennen wir auch. Gab es vielleicht Momente in deinem Leben, das wäre jetzt auch interessant, wo du vermeintlich gescheitert bist, aber danach letztendlich eigentlich was ganz Tolles draus entstanden ist, weil das ist ja oft so.
Entschuldige, dass ich lache. Ich lache gerade, weil ich glaube, bei jedem meiner Rückschläge, wirklich bei jedem meiner Rückschläge, ich habe die Perspektive gewonnen, dass ich mich nicht darüber freuen möchte, wenn etwas Furchtbares passiert. Wie könnte ich euch sagen, dass meine härtesten Schicksalsschläge schön waren? Ich habe einfach nur gelernt, zuzuhören, wenn es passiert, weil das Leben, das Schicksal, Gott oder wer auch immer dahinter steht, will mir etwas sagen. Und ich habe jetzt die Chance, daran zu zerbrechen oder ich habe die Chance, es besser zu machen. Und meine Frau amüsiert sich oft darüber. Wenn ich mich ärgere darüber, dass etwas nicht funktioniert, dann lacht sie immer und sagt: Ja, Michael, in ein paar Wochen wirst du wieder sagen: Wow, guck mal, wie gut, dass das nicht geklappt hat, weil dadurch ist das und das passiert. Und sie lacht dann immer, dass mir das jedes Mal passiert, dass ich mich dann immer erst ärgere. Sie meinte immer: Du kannst einfach anfangen, dich darüber zu freuen, weil du weißt, dass es bald gut für dich sein wird. Ist eine schöne Einstellung für dich.
Ja, also im Prinzip kannst du sagen, ja, das war eigentlich jedes Mal noch, wenn du vermeintlich gescheitert bist, dass danach einfach.
Es geht weiter, oder? Ich denke, solange wir noch atmen, solange das Herz noch schlägt, solange die Sonne noch auf und untergeht, geht es weiter.
Sowieso, es ist ja nicht so, dass du sterben musst, nur weil du einen Fehler gemacht hast. Also ein Fehler, ja. Das ist
Nein.
ein
Ja, man
Fehler.
merkt einfach, es kommt ganz viel von der Gesellschaft einfach.
Ja,
Ja.
eben, das ist so
Man
konditioniert.
ist einfach konditioniert immer noch. Also man, ja,
Das sind
wahrscheinlich
wir.
sich erst einmal da zu befreien, dass man sagt, auf die Essenz zurückzubrechen und dann kann man damit eigenen Gedanken wieder kreieren, weil vorher hat man das Gefühl, man ist eh fremdgesteuert. Also man ist gar nicht zu sich selber, sondern man ist ständig in einer Programmierung drinnen.
Ja, wisst ihr, das ist so, ich finde es unauthentisch, wenn man behauptet, so super dankbar für alles zu sein. Es gibt Menschen, die sind definitiv dankbarer als andere. Ich bin ganz bestimmt keiner von denen, die morgens aufwachen, mir scheinen Sonnenstrahlen aus den Augen und ich sage, oh danke, ein neuer Tag. Aber ich finde es immer wieder erstaunlich, das Leben ist so ein Wunder. Das ist so ein Wunder, das wir erleben, so ein Geschenk, das wir jeden Tag erleben dürfen. Und ich habe in den letzten Jahren angefangen, einfach einen Blick für all die kleinen Wunder zu bekommen, die um mich herum geschehen. Ja, die kleinen Tiere, die überall ihr eigenes kleines Ding durchziehen, die Pflanzen, die wachsen, Wetterphänomene und die Jahreszeiten zu erleben. Und manchmal, wenn mir etwas passiert, das ich schlecht finde, dann versuche ich mir zu sagen, Michael, wie kannst du so töricht sein? Wie kannst du glauben, dass all das, was schön ist, nicht mehr schön ist, nur weil dir heute der Tag vermiest wurde? Das hört nicht auf, ein Geschenk zu sein. Das hört nicht auf, besonders zu sein. Und das holt mich dann immer wieder total ab und führt mich zurück in diese Dankbarkeit, hier sein zu dürfen und mein Ding machen zu dürfen.
Ja, danke, das sind nur mal schöne Worte.
Gerne.
Die Leute brauchen vielleicht manchmal Tools auch, gell? Man sagt, welche Tools könnte man eigentlich im Alltag integrieren, vielleicht täglich, dass man wirklich sagt, das ändert vielleicht das Mindset nachhaltig in den nächsten Wochen. Ja, hast du da, abgesehen davon, was du jetzt schon erzählt hast, aber hast du vielleicht nur konkretere Tools, wo du sagst, die könnten die Leute jetzt gut gebrauchen?
Definitiv. Das werde ich sehr oft gefragt und das für mich mächtigste Tool ist eigentlich ein total simples, das man schon tausendmal gehört hat. Es geht darum, die Perspektive zu ändern. Wir konzentrieren uns immer auf das, was wir nicht geschafft haben. Ah, oh, ich bin so schusselig, ich habe dies wieder nicht geschafft, das hat nicht geklappt. Die Perspektive auf das richten, was sehr wohl geklappt hat, auf das, was wir sehr wohl gut gemacht haben. Weil dadurch entsteht im Unterbewusstsein diese feste Überzeugung, ich bin gut. Wenn ich Entscheidungen treffe, passiert etwas Gutes. Selbst wenn ein Tag nicht gut läuft, bedeutet das nicht, dass ich nicht weitergekommen bin. Jeder Fortschritt ist ein Fortschritt, auch wenn er nur klein war. Das kann man machen, indem man sich aufschreibt. Man kann mit jemandem darüber reden. Neulich traf ich jemanden, der macht Videotagebücher darüber. Finde ich auch ganz spannend. Der meinte, ich möchte meinem 10 Jahre späteren Ich zeigen können, dass dieser Weg nicht umsonst war. Und ich habe gesagt, geil, go for it. Ja, finde ich mega. Aber diese Perspektive zu haben, dass jeden Tag Gutes passiert, Das verändert ganz vieles. Das ist ein Riesen-Game-Changer.
Danke für den Tipp.
Ja.
Gerne.
Ja,
Mal schauen, ob es getriggert hat
ja,
wegen da
wahrscheinlich fühlen sich
draußen.
manche da jetzt auch angesprochen, ne?
Ja.
Natürlich ist es natürlich simpel, wisst ihr, das ist natürlich simpel, aber das würde ich gerne noch sagen, weil, wisst ihr, viele glauben, man muss was ganz Großes leisten, um weiterzukommen. Das stimmt schlicht und einfach nicht. Wir dürfen uns nicht mit anderen vergleichen, wir müssen unser Ding machen. Wisst ihr, abnehmen ist auch ein unfassbar simples Konzept, aber das heißt nicht, dass es leicht ist. Ja? Nimm weniger Kalorien zu dir, als du verbrauchst. Dann nimmst du ab. Easy. Total einfach, versteht jeder. Aber es ist deswegen nicht einfach, das umzusetzen. Und seine Berufung zu finden, sein eigenes Ding zu machen, sich selbstständig zu machen, das ist im Grunde auch total simpel. Verschaff dir genügend Zeit, mach etwas, womit du Mehrwert bringen kannst, schau, dass du anständig dafür bezahlt wirst und dass du im Plus bist am Ende des Monats. Es ist simpel. Das heißt nicht, dass das leicht umzusetzen ist, aber wir können es auch unnötig schwer machen, indem wir das total zerrupfen. Deswegen sage ich, sei fleißig, schau auf das Gute, hör auf, dich immer selbst runterzumachen, schau, dass du Mehrwert lieferst und dann läuft der Laden. Und das ist wirklich, ich hoffe, ein gutes Beispiel zu sein. Ich bin 33 Jahre, seit 11 Jahren erfolgreich in dieser Branche. Ich habe keinen Job so lange gemacht wie diesen. Ich bin kein überdurchschnittlich toller Typ. Ich habe nicht in Harvard studiert. Ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ich befolge simple Regeln. Ich bin fleißig. Ich sorge für Mehrwert. Ich versuche mich nicht jeden Tag runterzumachen. Es könnte nicht besser laufen. Also meine Arbeit wächst mir schon fast über den Kopf. So viel Nachfrage gibt es.
Ja, da musst du ja was verstanden haben in der Tiefe, sonst würde es nicht so
Jetzt,
laufen. Ja,
ja.
genau.
Es muss mit Leichtigkeit laufen, man muss es lieben. Und ich hoffe, dass es Menschen da draußen gibt, die das gerade sehen. Das möchte ich diesen Menschen ganz konkret sagen. Die Welt braucht euch. Das, was ihr tun könnt, braucht die Welt. Zweifelt nicht daran, sondern das, was für dich gerade absolut selbstverständlich ist, wo du denkst, ach komm, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Das ist gerade für jemanden eine absolute Offenbarung. Und diese Person braucht das. Also gib es der Welt. Zögere nicht. Wir brauchen das. Wir freuen uns drauf.
Ja, herzlichen Dank. Ich hätte dich jetzt nämlich nach Abschlussworten noch gefragt, aber ich glaube, das waren
Da
sie.
waren sie schon.
Ja, also, du hast das Gefühl, da will noch was raus.
Nein,
Ansonsten.
ich hoffe wirklich, dass es in irgendeiner Weise weiterhilft. Mir ist immer nur wichtig, die Zweifel sind es immer. Es sind die Zweifel. Es gibt so viele wunderbare Menschen da draußen, die eine Geschichte zu erzählen haben. Und sie tun es nur deswegen nicht, weil sie zweifeln. Aber wir wollen sie gerne hören. Also immer raus damit.
Genau.
Ziemlich kleine Dinge, die einfachen Dinge. Es muss nicht immer so kompliziert sein, gell? Einfach.
Ganz
Ja.
genau.
Schön. Danke.
Ja,
Gerne.
herzlichen Dank für das schöne Gespräch mal wieder. Hat uns viel Freude bereitet. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne.